NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche liest Isabel Redfern weiter aus dem Gewinnerbuch des Preises der Leipziger Buchmesse 2025, Christine Bilkaus Roman Halbinsel. Das Zusammenleben von Mutter und erwachsener Tochter gestaltet sich nicht unproblematisch. Nach ihrem Zusammenbruch ist Lynn in eine Krise geraten und ständig erschöpft. Ihre Arbeitsstelle sowie ihre Wohnung in Berlin hat sie gekündigt. Ihrer Mutter ist sie ein Rätsel. Was ist bloß passiert? Was hat Lynn an ihrem spannenden Job in einer Firma für Umweltberatung so enttäuscht? Sie findet, dass sich Lynn hängen lässt. Gleichzeitig befragt sie sich selbst über ihr Leben als alleinerziehende Mutter. Welche Erwartungen hatte und hat sie an Lynn, für die sie viel geopfert hat? Im Nebenhaus sind drei junge Leute im Alter von Lynn eingezogen. Zwei Frauen und ein Mann, freundliche und unkomplizierte Menschen. Agnes, Marie und Levin haben Annette schon zum Grillen eingeladen.
Was hältst du davon, wenn ich die drei von nebenan am Wochenende zu uns einlade? Fragte ich Lynn. Weiß nicht, sagte sie. Ich war neulich bei ihnen zum Essen. Ich würde mich gern revanchieren. Wenn du meinst. Sie sind in deinem Alter. Naja, sie sind alle Anfang 30. Woher weißt du das? Weil ich mich mit ihnen unterhalten habe. War das eine Alterserscheinung? Dass ich anders als früher Leute in ihren 20ern nicht mehr von Leuten in den 30ern unterscheiden konnte? Weil alle ähnlich jung wirkten aus der Perspektive einer fast 50-Jährigen? Sie sind auf einem anderen Level als ich, sagte Lynn. Wie meinst du das? Wo sie stehen im Leben. Sie haben ihre ersten Entscheidungen revidiert und neue Entscheidungen getroffen. Sie wissen, was sie wollen. Du hast sie schon kennengelernt. Es überraschte mich. Lynn war zwar nun die dritte Woche hier, hatte aber selten ihr Zimmer oder die Veranda verlassen, soweit ich wusste. Ich war einige Male drüben bei ihnen im Garten, antwortete sie. Und wie findest du sie? Okay. Hast du zufällig erfahren, was sie machen? Zufällig? Ich meine, hast du gefragt? Wir haben uns darüber unterhalten. Und? Sie machen Haushaltsauflösungen und verkaufen vieles davon online. Ach, deshalb steht so oft altes Zeug im Garten. Aber verdient man damit was? Mir erschien das unrealistisch. Marie gibt Unterricht in der Stadt und auf Zoom. Deutsch als Fremdsprache. Agnes und Levin stecken mitten im Fernstudium. Sie soziale Arbeit und er Stadt- und Landentwicklung. Er hat vorher, sie schien zu überlegen, im Gartenbaubetrieb seiner Eltern gearbeitet. Aber sein älterer Bruder wird den übernehmen. Was sie alles wusste. Ich sah sie erstaunt an. Sie neigte den Kopf nach vorn und schüttelte die Haare, band sich einen straffen Knoten, was ihr sofort eine gewisse Strenge gab. Ich wartete, ob sie noch mehr erzählen würde. Sie sind nicht zusammen und auch nicht verwandt, falls du das als nächstes wissen willst. Ich fühlte mich ertappt. Genau das hatte ich fragen wollen. Auch während der nächsten Nacht hing Lynn unten auf der Veranda herum, während ich ruhelos im Bett lag. Auf einmal sehnte ich mich nach meiner alten Nachbarin Ingrid, danach zu ihr hinübergehen und mit ihr reden zu können. Ich erinnerte mich daran, wie Ingrid eines Abends vor meiner Tür gestanden hatte, das runde Gesicht gerötet, die grauen kurzen Haare zerzaust, im März oder April vor vielen Jahren. Es war ein kalter Frühling. Lynn ging damals zur Grundschule. Wann ich Lars zuletzt gesehen hätte, fragte sie. Sie hatte ihn gesucht, war mit dem Wagen herumgefahren. Da erwähnte sie zum ersten Mal, dass er unter Depressionen litt. Seit dem Ruhestand wäre es schwerer für ihn geworden. Das hatte ich nicht gewusst. Ich glaube, niemand im Ort hatte etwas davon mitbekommen. Sie war völlig aufgelöst, begann Sätze und führte sie nicht zu Ende. Was, wenn er zum Hafen, ins Wasser, ins Watt, zum Fluss, in den Wald, in der Kälte, allein? Zwei Polizisten kamen, stellten Fragen und machten Notizen. Dann fuhren sie wieder davon. Auch Ingrid stieg wieder in den Wagen. Sie hielt es nicht aus, herumzusitzen und zu warten. In den frühen Morgenstunden tauchte Lars wieder auf. Später erzählte mir Ingrid, er hatte sich in einem leerstehenden Schuppen verkrochen, den halben Tag über, bis in die Nacht. Als ich Lars das nächste Mal im Garten begegnete, schien er wie immer. Ein stiller Mensch, der Sanftheit und Ruhe ausstrahlte. Damals fiel mir ein, dass Ingrid schon zuvor 2 oder 3 Mal bei uns geklingelt und gefragt hatte, ob ich ihn gesehen hätte. Wir wohnten noch kein ganzes Jahr hier. Sie hatte nicht beunruhigt gewirkt, eher schlecht gelaunt, als wäre Lars unzuverlässig und würde Verabredungen vergessen. Ich hatte gedacht, sie vertraut ihm womöglich nicht und will ihn ein wenig kontrollieren. Wie leichtfertig ich ihre Besorgnis als übertrieben abgetan hatte, ohne die Hintergründe zu kennen. Einige Jahre darauf stand Ingrid an einem Februarabend vor meiner Tür. Lars war wieder verschwunden und diesmal kam er auch am nächsten Morgen nicht zurück. Mehrere Tage dauerte es, bis ein Landwirt ihn in einer Scheune fand. Zusammengekauert auf dem Heuboden, erfroren. Er hatte Schlafmittel genommen. Obwohl Johanns und Lars Geschichten ganz unterschiedlich waren, verband Ingrid und mich dieses Erlebnis, dass der Mensch, mit dem man sein Leben teilt, nicht zurückkommt. Ingrid im Garten zu treffen und mit ihr zu reden, unsere gemeinsamen Abende und Feste, allein die Gewissheit, dass sie nebenan war, alles das fehlte mir. An einem der nächsten Tage klingelte das Telefon, der Festnetzanschluss. Selbst Callcenter riefen über diese Nummer kaum noch an. Wir hatten damals beim Einzug den Anschluss meiner Großtante übernommen, eine der wenigen verbliebenen 3-stelligen Telefonnummern im Ort. Die Vorwahl ist 5-stellig. Ich hätte ihn längst kündigen können, doch bisher schiebe ich die Entscheidung auf. Unsere Nummer ist noch bei telefonbuch.de gelistet. Dazu unsere Namen, Annette und Johann. Vor einigen Monaten meldete sich ein alter Studienfreund von Johann aus den USA. Der Freund, er hatte nicht mitbekommen, dass Johann seit 20 Jahren nicht mehr lebte, hatte die Nummer im Netz gefunden. Es war ein Anruf wie aus einer anderen Dimension. Ich gehe also mittlerweile mit etwas Neugier an diesen Apparat. Diesmal meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter einer Firma vorstellte, zu der das Hotel gehörte, in dem Lins Tagung stattgefunden hatte. Er fragte, ob er Lin hier erreichen würde. Er habe zwar eine Mobilnummer, doch wisse nicht, ob die in Gebrauch sei. Es würde sich niemand zurückmelden. »Worum geht es denn?«, fragte ich. »Um die Kosten, die bei der Renovierung der Wand entstanden sind«, und um die anstehende Restaurierung eines Kunstwerks, das in Mitleidenschaft gezogen wurde bei dem Vorfall. »Welche Wand? Und welches Kunstwerk meinen Sie? Welchen Vorfall?«, fragte ich. »Ihre Tochter hat ein Getränk verschüttet im Festsaal. Traubensaft, um genau zu sein. Der rote Saft hat Spuren an der Wand hinterlassen und ein Bild beschädigt.« »Ich glaube, das muss ein Irrtum sein«, sagte ich. Er wiederholte Lins Namen und das Datum ihres Aufenthalts. Ich brauchte einen Moment. Dann fiel mir eine Möglichkeit ein, wie das Ganze zusammenhängen könnte. Meinen Sie, als meine Tochter auf dem Podium in Ohnmacht gefallen ist? Über die Umstände bin ich nicht informiert. Das Hotel hat die Wand neu streichen lassen. Das Bild wurde an einen Restaurator gegeben. Von dem haben wir bereits ein Gutachten und einen Kostenvoranschlag. Nur... für diesen Aufwand kann das Hotel leider nicht haften. »Wäre das nicht ein Fall für den Arbeitgeber?«, fragte ich. »Meine Tochter war beruflich in ihrem Hotel.« »Ja, davon sind wir ausgegangen. Doch ihre Tochter ist als privater Gast angereist. Sie sollte den Schaden deshalb am besten ihrer Versicherung melden.« Ich fing sofort an zu überlegen, wo die Versicherungsunterlagen aufbewahrt waren. Die Police musste in einem der Ordner im Schrank sein. Inzwischen wundere ich mich darüber, dass ich so schnell bereit war, die Sache hinzunehmen. Würden Sie Ihrer Tochter ausrichten, dass sie uns zurückrufen möge? Ich gebe Ihnen die Nummer durch. Könnten Sie mir Ihre Unterlagen zu dem Schaden schicken? Bat ich und gab ihm meine Mailadresse. Ich wollte möglichst schnell erfahren, um welche Summe es ging. Einige wichtige Fragen fielen mir erst Minuten nach dem Telefonat ein. Warum hatte er rein gar nichts von Lynns Ohnmacht auf der Tagung gewusst? Warum hatte mir bei meinem Besuch im Hotel niemand etwas von der Sache erzählt? Um was für ein Kunstwerk handelte es sich? Im Dachgeschoss öffnete ich den Schrank, in dem die Ordner mit den Kontoauszügen, Rechnungen und Verträgen lagerten. Johann hatte eine Familienversicherung abgeschlossen, als Lynn in den Kindergarten kam. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich keine Ahnung hatte, welche Summe unsere Haftpflicht maximal abdeckte. Ich wurde fahrig und nervös bei dem Anblick der vielen Ordner. Lynn war in ihrem Zimmer. Wahrscheinlich lag sie auf dem Bett und schaute eine Serie. Ich fing an, mich zu ärgern. Warum ging sie nicht ans Telefon? Warum hörte sie nicht einmal ihre Sprachnachrichten ab? Jede kleine Information musste ich ihr abringen. Eine Zumutung schien es, wenn ich ihr auch nur eine einzige Frage stellte. Ich zog 3 Ordner auf einmal heraus und ließ sie auf den Boden krachen, klappte sie auf und ging sie durch, schob sie zurück in den Schrank, holte neue hervor. Dabei verursachte ich ein umständliches Gerumpel. Ich wollte, dass Lynn mich hörte. Sie sollte sich so unbehaglich fühlen, wie ich mich gerade fühlte. Zwischendurch sah ich in meinem Mail-Account nach, ob eine Nachricht angekommen war, die mir die Summe des Schadens verraten würde. Doch der Mann meldete sich nicht. Am späten Nachmittag kam Lynn aus ihrem Zimmer. Sie trug ein verwaschenes Trägerkleid, dunkelrot aus Baumwolle. Ich erkannte es. Sie hatte es während eines Urlaubs in Italien gekauft. Es war unsere letzte gemeinsame Reise gewesen, im Herbst, ein halbes Jahr vor dem Abitur. Mit dem Zug waren wir nach Mailand gefahren, mit einem Bus weiter nach Rom, wo wir einige Tage blieben, und mit dem Schiff nach Sizilien. Für einen Moment sah ich alles vor mir. Lynn, 17 Jahre alt, ich, Anfang 40. Wie wir gemeinsam über eine Piazza gehen, sie das Kleid anprobiert und umwerfend darin aussieht. »Ich muss dich etwas fragen«, sagte ich. Sie schaute mich beunruhigt an. An der Wange hatte sie Druckspuren von ihrem Kissen. Wahrscheinlich hatte sie geschlafen. Das bedeutete, sie würde diese Nacht wieder lange wach bleiben. »Es hat jemand von dem Hotel, wo die Tagung stattfand, angerufen«, »ein Schaden soll an der Wand und an einem Bild entstanden sein«, sagte ich. »So richtig habe ich es nicht verstanden. Kann es sein, dass du ein Getränk umgeworfen oder fallen lassen hast? Durch den Sturz?« Ich saß auf dem Sofa und versuchte, einen Knopf an eine Bluse zu nähen. Ich war nicht gut darin. Ich trug eine billige Lesebrille, die ich mir in einer Drogerie gekauft hatte und die mir ständig von der Nase rutschte. »Ich weiß es nicht«, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und als du wieder bei Bewusstsein gewesen bist, kannst du dich daran erinnern? Ich war umringt von Leuten. Jemand hat mir einen kühlen Waschlappen auf die Stirn gelegt. Kurz danach kam der Rettungsdienst und hat mich abgeholt. Das heißt, du hast nicht mitbekommen, wie es um dich herum aussah, also auf dem Podium oder an der Wand. Nein, sie überlegte. Aber unten an meinem Hosenbein waren dunkelrote Spritzer. Die habe ich später entdeckt. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen Blut. Der Hosenanzug musste sowieso in die Reinigung. Umständlich friemelte ich einen Knoten in den Faden, schnitt den Rest ab und zupfte am Knopf. Er wackelte etwas, aber hielt. Der Mann am Telefon war von einer Firma, zu der das Hotel wohl gehört. Er hat mehrmals versucht, dich zu erreichen. Du scheinst ja überhaupt keine Anrufe anzunehmen. Sie entsperrte ihr Handy und glitt mit dem Daumen über das Display. Wahrscheinlich scrollte sie durch die Anrufliste. Wenn ich die Nummer nicht erkenne, gehe ich nicht ran. Denn meistens ist das Spam, sagte sie. Aber er hat auch auf deine Mailbox gesprochen, oder? Ja, schon. Ich wollte halt nichts mit dem zu tun haben. Er klang unseriös. Was meinst du mit unseriös? Er hat nicht erklärt, worum es geht. Sein Name sagte mir nichts. Sowas ignoriere ich. Ich verstand schon. Fake-Anrufe, Phishing, Werbung mit KI-Stimmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas betrügerisch war, schien für sie offenbar größer als die Möglichkeit, ein Kontaktversuch könne wichtig sein. Vieles war Spam, aber doch nicht alles. Mit der Ansicht konnte man sich jede Anfrage oder Forderung, die einem nicht genehm war, vom Leib halten. Das Hotel will uns die Kosten für die Renovierung der Wand und für einen Restaurator in Rechnung stellen. Hinter dem Podium hing wohl ein Kunstwerk, das etwas abbekommen hat. Ich habe aber keine Ahnung, um was für ein Bild es sich handelt. Ein Monet sicher nicht. Den hätten sie hinter Glas aufgehängt, entgegnete sie. Dabei lächelte sie vorsichtig und sah mich unsicher an. Doch ich fand das alles überhaupt nicht lustig. Obwohl ich mir dabei nicht gefiel, versuchte ich, Lin an meiner Anspannung teilhaben zu lassen. Du warst doch beruflich auf der Tagung. Sie sagte nichts. Eigentlich müsste dein Arbeitgeber für den Schaden aufkommen. Da bist du in solchen Fällen versichert. Aber der Hotelmann meinte, du wärst privat da gewesen. Sie sagte noch immer nichts. Ich konnte sehen, wie ihr Gesicht heiß wurde, wie sie ihre Schultern hochzog. Warum sonst würdest du einen Vortrag halten? Das ist doch beruflich. Ja, aber es war meine eigene Entscheidung. Du bist nicht im Namen der Firma angereist, für die du gearbeitet hast? Nein, nicht in ihrem Auftrag. Aber sie wussten, dass du teilnimmst. Ja. Und warum lassen die dich jetzt hängen? Im Baumarkt hatte ich Lichterketten gekauft. Lampions in verschiedenen Farben. Es war früher Abend. Ich stand auf der Veranda und überlegte, wo ich sie aufhängen könnte. Wenn Lin hier unten die halben Nächte verbrachte, statt ins Bett zu gehen, dann immerhin mit bunter Beleuchtung. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs, hatte mir eine Nachricht geschickt, dass sie eine Tour zum Sielhafen machen wollte. Ein gutes Zeichen. Bewegung würde sie müde machen. Sofort wunderte ich mich über den schlichten Gedanken. Er gehörte in die Kleinkindzeit. An die frische Luft gehen, auch bei Nebel und Regenwetter, damit das Kind ausgelastet war und sich am Abend leichter ins Bett bringen ließ. War das wirklich Fürsorge? Oder ging es dabei um mich, um meine Unruhe, die an Lins Unruhe gekoppelt war? Schwalben schwirrten über die Büsche hinweg durch den Garten. Ich klopfte Nägel in den Putz und hängte eine der Ketten auf. Den Stab mit dem Batteriekästchen und Solarfeld steckte ich in einen Blumentopf auf der Treppe. Mein Rücken war verschwitzt. Ich hatte mir die Haare hochgebunden und nahm mir vor, später unter die kalte Dusche zu steigen. Levin kam herüber. Auf seinem dunklen, verwaschenen Shirt stand klein, wie in Handschrift, Psycho. Ich erkannte das Motiv. Es gehörte zu einer Britpop-Band, die ich Mitte der 90er gern gehört hatte. Woher kam dieses Interesse für Musik und Mode aus dieser Zeit? Dann fiel mir auf, dass es bei mir nicht anders gewesen war. Wir hatten uns Mitte der 90er Jahre in Second-Hand-Läden Wildledermäntel und Jeans aus den späten 60ern und frühen 70ern gekauft, Velvet Underground und The Doors gehört. Was den Abstand der Jahrzehnte anging, war das vergleichbar, stellte ich nun erstaunt fest. Annette, sagte er, kann ich dich kurz stören? Hinten am Feldweg parkte ein Kombi mit Anhänger, darauf eine Sauna, eine dieser Holztonnen. Ich hatte solche Fässer oft am Strand gesehen. Man konnte sie mieten und liefern lassen. Manchmal buchten sich Kitesurfer eine Sauna für das Wochenende. Das Holzfass auf einem Anhänger vor den Dünen geparkt, davor eine Party. Leute, die Bier tranken und grillten, halb aus ihren Neoprenanzügen geschält. Der Wagen mit dem Anhänger müsse durch den Garten gefahren werden, doch nur das Tor auf meiner Seite ließe sich weit genug öffnen, sagte Levin. Ob sie den Rasen und das Beet überqueren dürften, es würden Pflanzen draufgehen. Er werde sie in den nächsten Tagen ersetzen. Ich müsse mich um nichts kümmern, versprach er. Kein Problem, sagte ich. So schlimm würde es hinterher schon nicht aussehen. Ich setzte mich auf die Treppe und beobachtete, wie Levins Freund den Kombi rückwärts durch den Garten buxierte, dabei den Rasen durchpflügte, die Margeriten überrollte und auf der anderen Seite parkte. Auf den Anhänger war ein kleiner Kran montiert, die Sauna war an Gurten befestigt. »Halt Abstand«, rief der Freund Levin zu. »Ich habe keine Ahnung, wie das Ding wirklich funktioniert.« Dann hob der Kran die Holztonne langsam an. Mit kräftigem Ruckeln, Knirschen und Geschaukel wurde sie in den Garten gelassen. Ich ging zu ihnen hinüber. Levin öffnete die schmale Tür, lud mich ein, einen Blick hineinzuwerfen. Nacheinander schoben wir uns in die Sauna, setzten uns auf die Bank. Ich hatte stickige Luft erwartet, aber es roch nur nach Holz, nach Kiefer. »Dies für uns alle«, sagte Levin. Sie käme aus einer Haushaltsauflösung. Die hintere Seite war zur Hälfte verglast. Wir konnten über die Felder bis zum Wald sehen. Ich stellte mir vor, im Herbst abends im Dämmerlicht hier zu sitzen, über den Wiesen schwebender Dunst. »Ein Bassin würde noch fehlen«, sagte Levin, »zum Abkühlen. Ich müsste mal nachlesen, wie man das baut.« Es klang, als wäre es eine Kleinigkeit, wie nebenbei zu erledigen, ein Rezept durchlesen, um ein neues Gericht auszuprobieren. Bassin. Das Wort hatte etwas ungewohnt Altmodisches. Außerdem verfing sich noch etwas anderes bei mir. Wie Levin durch den Garten gekommen, mich angesprochen, meinen Namen gesagt hatte. »Sei nicht lächerlich«, dachte ich sofort. »Was ist mit dir los, dass dein Herz überspringt, weil jemand deinen Namen ruft und das Wort Bassin ausspricht?« Am nächsten Tag rief mich Johanns Mutter an. Ich war in der Innenstadt unterwegs, um mir für die Mittagspause etwas beim Bäcker zu kaufen. Die Zeit war knapp, der Anruf kam ungünstig. Ich stellte mich etwas abseits der Geschäfte in einen schmalen Durchgang, um in Ruhe sprechen zu können. Es war erstaunlich, aber nach all den Jahren wurde ich noch immer nervös, wenn Johanns Mutter sich meldete. Sie könne Lynn nicht erreichen und würde sich langsam Sorgen machen, sagte sie. Nachdem ich die Situation kurz erklärt hatte, setzte sie mir eine Frage nach der nächsten vor, ohne mich ausreden zu lassen, mit dieser Ungeduld, die ich von ihr kannte. »Heißt das, Lynn wohnt wieder bei dir? Sie arbeitet nicht? Gar nicht mehr? Sie hat keine Pläne? Findest du das normal? Ist sie gesund? Die Tochter eines Freundes ist wegen Long-Covid wieder bei ihren Eltern eingezogen. Oder sind es Depressionen? Hast du daran mal gedacht? Braucht ihr einen Therapeuten? Soll ich euch einen Kontakt herstellen? Wie geht es jetzt weiter? Was wirst du tun?« Manche der Fragen hatte ich mir selbst gestellt, doch Johanns Mutter ging es selten darum, sich meine Antworten anzuhören. Es brauchte keine 2 Minuten, dann hatte mich ein Telefonat mit ihr ermüdet. Den Kontakt zu ihr hatte ich nur für Lynn gehalten. Auch nach 20 Jahren war ich für Johanns Mutter noch immer die Frau, bei der ihr Sohn nicht gut aufgehoben gewesen war, die ihm zu früh ein Kind angehängt hatte, ohne die er womöglich noch am Leben wäre, weil sie nicht, wie eine Hellseherin, sofort erkannt hatte, was im Gewebe seines Herzmuskels vor sich ging. Die Frau, bei der man nachfragen musste, ob sie sich nun wenigstens genug anstrengte, um der Enkeltochter das Beste bieten zu können. Ich wusste, dass Johanns Mutter das dachte. »Jetzt gib mir doch bitte Lynn«, sagte sie, als wäre es selbstverständlich, dass ich um diese Zeit zu Hause sein müsste. »Ich sage ihr, dass sie sich bei dir melden soll«, antwortete ich. Lynn hatte offenbar auch die Anrufe von Johanns Mutter nicht erwidert. Sie schien zu denken, dass sich Menschen mit ihren Erwartungen in Luft auflösten, wenn man sie lange genug ignorierte. »Du tust mir damit keinen Gefallen«, sagte ich abends zu ihr. »Zu dir ist sie freundlich, aber mir gibt sie das Gefühl, alles falsch zu machen.« Kurz darauf telefonierte Lynn im Garten. »Im September? Mal sehen. Aber danke, das klingt schön«, konnte ich sie freundlich sagen hören. Wahrscheinlich ging es um eine Einladung. Johanns Eltern machten im Herbst oft Ferien in Südfrankreich oder Italien, meistens in großen gemieteten Häusern mit Pool. Sie luden ihre beiden Töchter, deren Männer und Kinder ein, einige Tage oder Wochen bei ihnen zu verbringen. Auch wenn ich Johanns Mutter nicht mochte und Lynn regelmäßig sagte, sie solle nur hinfahren, wenn sie es wirklich wolle, musste ich anerkennen, dass Lynn dort eine große Familie vorfand, die sie an ihren Vater erinnerte. Zugleich hatte ich das Gefühl, dass es Johanns Mutter um eine Form von Besitzanspruch ging. Bei fast jeder Begegnung schien es ihr wichtig, Lynn zu sagen, wie unglaublich ähnlich sie Johann sehe. Lynn hatte mir davon erzählt. Sie hatte das übertrieben gefunden. Ich sehe ihm nicht ähnlich. Keinem von euch beiden. Warum ist sowas überhaupt wichtig? Agnes trug eine Windjacke mit dem Logo Nationalpark Wattenmeer und hielt einen Kompass in der Hand. Wenn ihr eine gebuchte Gruppe wärt, würde ich jetzt fragen, ob ihr euch alle gesund fühlt. Also, seid ihr fit genug? 2,5 Stunden bis zur Hallig, 2,5 Stunden zurück. Wir würden insgesamt 14 Kilometer laufen, sagte sie. 1 Stunde Pause auf der Hallig. Die Flut bestimmte den Zeitrahmen. Zu fünft waren wir nach Nordstrand gefahren. Agnes hatte am Tag zuvor gefragt, ob Lynn und ich mit ihr, Marie und Levin ins Watt gehen wollten. Sie hatte ihre Prüfung bestanden, um geführte Wanderungen anbieten zu dürfen. Doch vorher musste sie die Route zur Hallig einige Male selbst gelaufen sein. Die ersten Meter waren trocken und sandig. Erst nach einer Weile wurde der Boden weich. Stellenweise war er mit Seegräsern bewachsen, kleine grüne Teppiche. Wir hatten Rückenwind, durchquerten einen Priel, in dem knöcheltief das Wasser stand. Unsere Füße versanken bei jedem Schritt im Schlick. Weit entfernt sahen wir Pferdekutschen. Sie waren wie wir auf dem Weg zur Hallig. Über uns kreisten Möwen, ließen sich vom Wind tragen. Sie schwebten wie Raubvögel. Agnes blieb stehen, hob einen trägen Wattwurm aus einer Mulde, hielt ihn in der hohlen Hand und redete über das Zusammenspiel der Organismen. Stellenweise sank ich bis zu den Waden ein, die Knöchel umschlossen von kühlem Schlick. Es fiel mir schwer, darauf zu vertrauen, dass ich den Fuß jedes Mal wieder problemlos herausziehen könnte, dass die dichte Masse ihn hergeben würde. Die Sonne spiegelte sich in den unzähligen Wasserlachen. Die wellenförmigen Maserungen im Boden zeichneten sich im Licht ab. Am Horizont war eine Erhebung zu erkennen, die Ahnung eines Hauses, die Hallig mit der Warft. Lynn und Marie liefen ein Stück vor mir her. Sie schienen viel leichtfüßiger als ich. Lynn trug zu ihrer kurzen Jeans ein Hemd mit dünnen Trägern. Der Wind war kühl, aber sie schien nicht zu frieren. Um ihren dicken, zerzausten Haarknoten hatte sie ein buntes Tuch gebunden, die Enden flatterten im Wind. Zwischendurch hörte ich, dass die beiden sich über Geld unterhielten, über Investitionen und Fonds. Ich schnappte Begriffe auf, Trading, Carbon Credits, Green Energy, Dinge, über die ich Lynn nie hatte reden hören. Seit wann interessierte sie sich für Finanzmärkte und Investments, wunderte ich mich.
Isabel Redfern las die 5. von 14 Folgen des Romans Halbinsel von Christine Bielkau. Das Buch ist im Luchterhand Verlag erschienen, das Hörbuch im Hörverlag. Diese Folge finden Sie bei uns online, ndr.de/kultur und in unserer ndr-Kultur-App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Nach dem Parteitagsbeschluss der SPD für ein AfD-Verbotsverfahren wird wieder über das Thema diskutiert. Die Reaktionen aus der Union sind zurückhaltend. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU sagte im Podcast Table Today, es bleibe dabei, dass es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe geben werde, sofern die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem gerichtlich bestätigt werden sollte. Aus Berlin Martin Polanski.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann wird bei dem Thema deutlich. In der Augsburger Allgemeinen empfiehlt er der SPD, keine Luftschlösser zu bauen, sondern besser mit voller Leistung daran zu arbeiten, gemeinsam die Probleme zu lösen, die die AfD groß gemacht hätten. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner zeigt sich im ARD-Bericht aus Berlin ebenfalls zurückhaltend bei dem Thema. Die CDU-Politikerin betont, dass es zu Recht hohe Hürden für ein Parteiverbot gäbe.